Ich habe das Gefühl, dass es tatsächlich auch besser ist für das eigene Herz, sich proaktiv zu irgendwelchen Sachen zu verhalten, die einen bedrücken. Also für mich ist das einfach die beste Art, mit Weltgeschehen umzugehen.
Wir lernen beim Good News Magazin immer, dass jeder Mensch was tun kann auf seine Art und jeder hat halt natürlich andere Stärken und andere Zugänge.
Ich muss manchmal dann auch einfach sagen, tief durchatmen, mir einen Moment Zeit verschaffen und nicht so reaktiv sein. Und jetzt, und das ist wirklich kein, sage ich nicht, um euch zu schmeicheln, aber tatsächlich hat das Konsumieren von positiven News, und ich bin da sehr gründlich, also ich habe Krautreporter, ich habe Perspective Daily abonniert und euch. Und das hilft mir tatsächlich, eben aus dieser Reaktivität rauszukommen.
Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weltaufgang, der Good News Podcast. Mein heutiger Gast gehört mit ihrer ehemaligen Band Wir sind Helden zweifellos zu einer der einflussreichsten deutschsprachigen MusikerInnen der letzten Dekaden. Nach der Pause der Helden arbeitete die zweifache Mutter unter Volldampf weiter an ihrer Solokarriere als Musikerin, Dichterin und Schriftstellerin. Sie startet jetzt bald mit der dritten Staffel in ihren Podcast Salon Holofernes und obendrein engagiert sie sich auch noch sozial. Trotzdem mag sie es gar nicht leiden, wenn man sie deshalb als Power-Mutti bezeichnet, die alles mit links hinbekommt. Stattdessen redet sie offen und verletzlich über Themen wie Angst, Burnout, ADHS und ökonomische Zwänge im Musikbiss. Sie ist für uns ein ganz besonderer Gast, weil sie ist nämlich eine der ersten und treuesten FollowerInnen des Good News Magazins und wir sind natürlich mindestens genauso große Fans. Ich sag herzlich willkommen, Judith Holofernes, bitte gib mir nur ein Wort.
Oh.
Oder mehr als ein Wort. Hi, schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich sehr.
Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Judith, du hast aus meiner Sicht gefühlt eigentlich als deutschsprachige Musikerin so alles erreicht, was man irgendwie erreichen kann. Du könntest dich jetzt einfach zurücklehnen. Trotzdem engagierst du dich sehr stark sozial. Was ist da, das würde mich interessieren, dein Antrieb?
Das war irgendwie immer schon so. Ich habe das Gefühl, und es ist, glaube ich, nicht nur ein Gefühl, das weiß man ja auch, dass es tatsächlich auch besser ist für das eigene Herz, sich proaktiv zu irgendwelchen Sachen zu verhalten, die einen bedrücken. Also für mich ist das einfach die beste Art, mit Weltgeschehen umzugehen. Und inzwischen, Gott sei Dank, habe ich das Gefühl, auch so eine Art Automatismus. Also wenn ich was lese, was mich in irgendeiner Form erschüttert, dann wäre jetzt mein erster Gedanke, okay, was kann ich da irgendwie dazu machen? Oft ist es nichts. Manchmal ist es gute Gedanken rüberschicken. Aber manchmal ist es halt auch irgendwas, ne, wie man sich dazu verhalten kann.
Mhm. Du hast ja eigentlich, wenn ich das richtig verfolgt habe, du hast 2015 relativ lautstark was gemacht, als die vielen Geflüchteten kamen. Du hast dich 2022 jetzt beim Angriff auf die Ukraine jeweils ziemlich sehr, ich würde sagen schnell und auch sehr aufmerksamkeitswirksam geäußert, bist aktiv geworden. Was hast du denn dadurch bewirken können?
Das ist eine interessante Frage, weil ich tatsächlich oft hadere mit dieser Form von Aufmerksamkeitsaktivismus und tatsächlich aber mit mehreren AktivistInnen jetzt gesprochen habe, die mir das auch so ein bisschen wieder ausgeredet haben.
Ne? Okay.
Also ich habe mit diesen Tech halt drüber gesprochen und mit Raoul Krauthausen und so, ne, dass ich oft das Gefühl habe, dass ich eigentlich lieber handfestere Sachen machen würde. Also zum Beispiel, weiß ich nicht, in Kreuzberg für Begrünungen sorgen, ja, und Bienen ansiedeln, als immer sozusagen diese Plattform zu nutzen und immer nur so als Verstärker zu fungieren. Ne? Und das treibt mich auch immer noch um. Und ich denke immer mal, wenn meine Kinder ausgezogen sind oder so, ne, dann mache ich das vielleicht auch. Aber ja, also die Leute, die ich da kenne, die das professionell machen, die sagen dann immer, naja, aber es ist total viel wert, diese Reichweite. Und das bringt uns dann messbar was. Und dann bin ich irgendwie auch wieder zufrieden. Aber ich finde, ehrlich gesagt, es fühlt sich nicht so wirksam an.
Ich glaube, es ist aus einer persönlichen Perspektive wahrscheinlich, dass du das Gefühl hast, okay, wenn ich mit anpacke, dann wirkt es irgendwie handfester, was Sinne des Wortes.
Mhm. Aber zum Beispiel jetzt mit Ukraine hat es mich persönlich mehr befriedigt, dass ich hier in meiner Arbeitswohnung jemanden unterbringen konnte, als dass ich irgendwie so und so viele, wahrscheinlich auch irgendwie nützliche Sachen, also bestimmt, ich will das überhaupt nicht schmälern, so, ne? Aber irgendwelche Sachen geteilt habe oder kommentiert habe oder so.
Ich hatte gerade ein Interview mit einem wahnsinnig engagierten jungen Mann, der selber aus dem Irak geflohen ist und dann unter anderem eine Initiative mitgegründet hat oder sehr stark mit sozusagen erstmal verstärkt hat am Anfang, die heißt Willkommen in Nippes in Köln. Und der hat mir dann von seiner Geschichte erzählt, von seiner Reise erzählt und das ist der absolute Wahnsinn. Als dann der Krieg in der Ukraine begann, ist der losgegangen und hat angefangen Spenden zu sammeln und am Anfang sind die einfach an die Grenze gefahren, haben so ein bisschen geschaut, was brauchen die Leute, die hier gerade ankommen, und daraus ist eine riesen Sache geworden. Die haben mittlerweile ein Lager tatsächlich noch an der Grenze, also sozusagen in der Ukraine selber, die haben einen Krankenwagen unter anderem gekauft, die haben Unterstützung gekriegt und das dank Menschen wie dir, die sich eben ihre Plattform genutzt haben, die dann diese Spenden auch zur Verfügung gestellt haben. Also ich glaube schon, dass das einen großen Impact hat.
Ich weiß das auch und ich glaube das auch, aber ich glaube, wenn ich dann irgendwann wieder nicht sowieso schon mit Kindern und Musik irgendwie so ausgelastet bin, dann würde ich tatsächlich auch gerne mal irgendwas machen, was gar nichts damit zu tun hat, mit dieser Bekanntheit. Ja. Obwohl das vielleicht am Ende des Tages gar nicht so wirksam ist. So, ne? Sondern... Ahnung.
Ich glaube, wir lernen beim Good News Magazin immer, dass jeder Mensch was tun kann auf seine Art und jeder hat halt natürlich andere Stärken und andere Zugänge.
Genau, und dann denke ich auch, also jetzt in diesen Jahren ist das definitiv sozusagen das, was ich am meisten irgendwie beisteuern kann, am wirksamsten.
Mega. Was glaubst du denn vielleicht, das würde mich jetzt gerade persönlich einfach noch kurz interessieren, was glaubst du denn, warum es auch andere bekannte Personen geben, die diese Plattform nicht benutzen? Gibt's da Gründe für?
Also es ist, ich kann das teilweise gut verstehen, weil es nicht einfach ist. Ne? Also sobald du dich zu irgendwas äußerst und irgendwie vorschlägst, dass man irgendwo irgendwas Nützliches machen könnte, kriegst du so viel Gegenwind und du kriegst absurderweise ja auch Gegenwind immer von den Leuten, die dir eigentlich am nächsten sind. Also wenn du dich dafür einsetzt, warum setzt du dann nicht dich dafür ein und wäre nicht dieses noch viel wichtiger und wäre nicht jenes noch viel wichtiger? Das kann ich verstehen, dass einem das zu viel ist. Und ich finde es selber manchmal schwer zu entscheiden, wofür ich dann diese Plattform benutze, ne? Weil ich natürlich einfach, ich oft das Gefühl habe, ich muss mich eigentlich bündeln. Ne? Ich muss, wir haben vorhin, bevor das angegangen ist, über ADHS-Diagnosen geredet. Also ich habe eine relativ frische ADHS-Diagnose, ich bin sehr begeisterungsfähig und muss manchmal ein bisschen gucken, dass ich sage, okay, ich äußere mich jetzt zum Beispiel nur noch zu Sachen. Das mache ich aber seit Jahren und es funktioniert ganz gut, wo ich das Gefühl habe, dass ich irgendeine Form von Expertise habe. Also, dass es nicht nur nützlich ist, ne, dass ich nicht nur als Verstärker fungiere, außer jetzt natürlich in so Notfallsituationen, ne, wie Ukraine, ein Krankenwagen muss organisiert werden, da habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass es mir an der Expertise fehlt. Aber sonst...
Nee, da braucht man auch mal einfach Geld, ne?
Genau. Und dann versuche ich mich aber sozusagen auf Themen zumindest zu beschränken, wo ich das Gefühl habe, das sind jahrelange, mindestens Leidenschaften von mir, wo ich irgendwie, sagen wir mal, ein Gespräch mit einer Freundin 3 Stunden am Kneipentisch bestreiten könnte und nicht irgendwie Sachen, wo ich einfach nur so Daumen hoch machen kann, weißt du? So finde ich auch gut.
Ja, so Virtual Signaling mäßig. Ja, also ich zeige einfach, ich bin dabei. Wobei, wie gesagt, ich glaube, wenn man deine Bekanntheit hat, dann ist Virtual Signaling auch insofern wieder nochmal eine andere Kiste, weil alleine das Zeichen, dass man irgendwo dabei ist, stärker sein kann und Impact haben kann. Mhm. Aber mir kommen so viele Sachen gerade in den Kopf, weil wegen der Sachen, die du gesagt hast. Ich fange mal dabei an. Ich hatte damals, als ich unser Buch hier geschrieben habe, wir haben ja ein Buch, das heißt Good News, wie man sich gegen die Flut schlechter Nachrichten wehren kann. Und da habe ich mich relativ stark beschäftigt mit Analyseparalyse, Analysis Paralysis. Und da musste ich gerade dran denken, als du sagtest, das ist ja so ein typisches Ehrenamtsproblem. Wenn man einmal anfängt, man kriegt irgendwie erstmal immer Backlash, man bekommt immer Gegenwind, ausgerechnet von denen, wo man sagt, hey, wir haben irgendwie das gleiche Ziel und ausgerechnet die sagen dann, aber warum nicht das? Und wie du es gesagt hast, aber hast du ein Mittel, wie du gegen Analyseparalyse, also gegen, vielleicht zur Erklärung ganz kurz, so ein, man könnte so vieles machen, wenn man einmal anfängt, sich was zu überlegen, dass man erstarrt und gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Hast du dagegen ein Rezept?
Also ich habe tatsächlich mich hingesetzt mit ich löse ganz viele Sachen über so Tagebuchschreiben, Notizen machen. Ich muss ganz viele Sachen irgendwie im Schreiben lösen und habe mir das einmal richtig aufgeschrieben. Habe einmal richtig eine Liste gemacht, was mich wirklich interessiert, wo ich das Gefühl habe, dass ich, sagen wir mal, mindestens irgendwie 10 Bücher zugelesen habe. Ne? Und habe dann gemerkt, okay, es gibt Unterschiede. Es gibt Themen, die finde ich toll und wichtig, aber da habe ich einfach nicht aus vollster Brust das Gefühl, super wertvoll was zu beitragen zu können. Und dann hat sich das so runter, Also ich habe das wirklich analysiert und dann war es irgendwann so, dass ich dachte, okay, Grundeinkommen, habe ich mich wirklich viel mit beschäftigt. Schule, Bildungspolitik ist was, was mich seit Jahren auf jeden Fall umtreibt. Da kann ich auf jeden Fall, was weiß ich, einigermaßen ehrenvoll ein Podcast-Interview zu bestreiten. Und so, und dann habe angefangen, ja, im Prinzip auch so ein bisschen nach meinen Hobbys und Neigungen zu gehen und zu sagen, weil da ist man ja dann bestimmt auch am wirksamsten. Ne? Also wenn man eben entflammt ist und ja, und dann sind irgendwie 5 Themen oder so bei rumgekommen.
Da muss ich ganz kurz eine Zwischenfrage stellen, weil du gerade von dem Entflammen sprichst und den Hobbys, du hast jetzt aber auch über ADHS geredet.
Ja, das ist ein bisschen schwierig.
Ich wollte gerade sagen, also das geht dir doch dann wahrscheinlich auch so, dass du total entflammst für ein Thema und dann bist du in so einem Hyperfokus drin, das kann auch teilweise Jahre funktionieren. Und dann auf einmal kommt das nächste Thema, aber dann ist das alte wieder ganz uninteressant, oder? Ist das bei dir?
Das ist eigentlich schon so, aber was ich gemerkt habe, und das fällt mir auch ganz krass bei meinen Songs auf, ist, dass tatsächlich ich einfach Themen habe. Wahrscheinlich haben mir sogar meine eigenen Songs geholfen, mich da sozusagen zu fokussieren, weil ich tatsächlich merke, es gibt auch beim Songwriting Themen, auf die komme ich immer wieder zurück. Und zum Beispiel habe ich auf der Reklamation schon über, ja, weiß ich nicht, Arbeit, also den Arbeitsfetisch geschrieben. Und das auf meinen letzten Solo-Alben dann auch. So, ne? Da gibt's Songs, die kannst du einfach 1:1 beim Konzert hintereinander wegspielen und die sind irgendwie Geschwister. Und daraus schließe ich dann, okay, offensichtlich bist du mit dem Thema erstens noch nicht durch. Also alles, was mit Arbeit zu tun hat und mit so, sagen wir, dem Hinterfragen von diesem erstens Fetischisieren von Arbeit und dann aber auch so, ne, dass unser Selbstwertgefühl so daran hängt und wie wenig Zukunft das aber hat oder wie wenig Gegenwart das auch für die meisten Leute schon hat und so. Und ja, und dann kann ich daraus meine Schlüsse ziehen. Dann denke ich, okay, also Grundeinkommen zum Beispiel ist natürlich sehr eng damit verbunden. Bildungspolitik aber irgendwie auch, weißt du, weil alles, was die ganze Schulmisere hat ja auch schon damit zu tun, dass wir die Leute auf quasi ein Arbeitsleben hin, die Kinder auf ein Arbeitsleben hin erziehen, dass es eigentlich so nicht gibt und das aus den 60er Jahren erfunden wurde und so. Und genau, aber du merkst an meiner sprunghaften Argumentation, ja, das mit dem ADHS ist ein Problem und
ja,
ich glaube, ich muss manchmal dann auch einfach sagen, tief durchatmen, mir einen Moment Zeit verschaffen und nicht so reaktiv sein. Und jetzt, und das ist wirklich kein, sage ich nicht, um euch zu schmeicheln, aber tatsächlich hat das Konsumieren sozusagen von positiven News, also, und ich bin da sehr gründlich, also ich habe Krautreporter, ich habe Perspective Daily abonniert und euch, so, ne? Und das hilft mir tatsächlich, eben aus dieser Reaktivität rauszukommen. Weißt du? Also nicht immer zu sagen, was ist jetzt wieder und welches Feuer und so, ne, sondern irgendwie Muster zu erkennen, ne? Also weiter in dieser Vogelperspektive so ein bisschen drin bleiben zu können und zu sagen, keine Panik, am Ende weißt du, was der Hebel ist.
Das ist kein Grund zur Panik.
Das ist kein Grund zur Panik.
Total, auf jeden Fall. Also es ist natürlich wunderschön zu hören, dass das auch bei dir so ankommt. Das ist natürlich, was wir auch erreichen wollen. Wir sagen immer, wenn wir es schaffen, dass wir einer Person damit helfen können. Wir machen es ja auch für uns selber. Wir merken ja selber, dass so ist. Ich bin ein sehr politischer Mensch. Ich bin eigentlich kein typischer Mega-Sonnenschein, der immer positiv ist. Und ich sehe die Probleme sehr, sehr klar und analysiere die Probleme sehr, sehr klar. Aber es ist halt so, dass es auch mir hilft, immer wieder mir gewahr zu werden. Gerade bei allen Problemen, die du gerade angesprochen hast, zum Beispiel Grundeinkommen, die politischen Themen, das Schulsystem. Dann denke ich mir, ja, aber es gibt auch der Bob, der Netzlehrer und
da viele, war ich im Podcast.
Ja,
das war total schön.
Sehr, sehr lieber Kerl. Liebe Grüße an Bob an dieser Stelle. Genau. Wir arbeiten auch relativ eng zusammen. Er hat gerade für das neue Printmagazin, dafür darf ich vielleicht an der Stelle im Podcast auch nochmal Werbung machen. Wir haben jetzt gerade das zweite Printmagazin rausgebracht mit den Themen Wir feiern das Leben, wir feiern den Tod. Mhm. Und Bob hat eine Kolumne geschrieben über ChatGPT und wie das eben auch das Lernen und Lehren revolutionieren kann. Mega coole Kolumne. Genau, und also es war ja jetzt nur ein Beispiel, aber man könnte jetzt bei jedem Beispiel, oder du bist bestimmt auch verbandelt mit meinem Grundeinkommen, könnte ich mir vorstellen. Klar. Natürlich.
Ich habe schon eins verlost, also ich war schon mal Losfee.
Habe ich mir schon gedacht. Genau, und das, also, ne, und das hilft ja total, sich darüber klar zu werden, dass man eben nicht perspektivlos ist, sondern dass es immer was gibt, was man machen kann.
Ja.
Und eben jeder Mensch mit seinen Stärken. So.
Ja.
Aber um zum Punkt zurückzukommen, du hast eben gesagt, auch runterzukommen, durchzuatmen, mega wichtig. Und du hast auch mal darüber gesprochen, das habe ich irgendwo gelesen in einem Interview, dass du dieses weniger zu wollen in der Kunst im Zusammenhang mit deiner eigenen Zufriedenheit. Kannst du kurz erklären, was du damit meinst?
Naja, im Prinzip habe ich gerade ein ganzes Buch drüber geschrieben. Ne? Also ich habe
deine Autobiografie.
Im Prinzip ist es eine Autobiografie, aber eine sehr ungewöhnliche, weil es hauptsächlich um den Zeitpunkt nach Wir sind Helden geht, bis jetzt. Ne? Es geht ums Runterkommen von Fame. Und die Entwöhnung sozusagen, ne, von so großem Erfolg und wie ich eben so neue Prioritäten gefunden habe oder im Prinzip meine alten Prioritäten auch wiedergefunden habe. Und das fällt mir aber immer noch schwer. Also ich habe mich jetzt darüber, dass ich es alles aufgeschrieben habe, wahnsinnig intensiv damit beschäftigt. Und es war schon sehr interessant für mich, weil ich mich eben immer in meinen Songs mit diesen Themen beschäftigt habe. Ne? Also, weiß ich nicht, ist das so, müssen nur wollen, Reklamationen und so, und alles irgendwelche Themen, wo ich mich damit abgekämpft habe, mit gutem Grund, was gesellschaftliche Erwartungen sind, was meine eigenen Erwartungen an mich sind, was, ne, so, also mit Erwartungsdruck, und habe viel und sehr laut quasi rebelliert und so Absagen erteilt. Ne? Ich hatte immer das Gefühl, Wir sind Helden, wir waren eigentlich so eine Generalabsage, ne, an relativ viele Sachen. So, das mache ich nicht mit, mache ich nicht mit, mache ich nicht mit. Und dann war es natürlich für mich total erschütternd, irgendwann nach Wir sind Helden oder erstens am Ende von Wir sind Helden und dann später leider nochmal in meinem zweiten quasi Burnout festzustellen, dass ich mich eben nicht aus reiner Klugheit und Dafke mit diesen Themen beschäftigt habe, sondern weil ich ein großes Problem damit habe. Und eben auch aus dieser ADHS-Veranlagung heraus, sehr anspringe auf Erwartungen von außen, aber auch einfach auf kreative Angebote. Das ist ja so eine Mischung. Also wenn mir jemand ein Projekt vor die Nase hält und sagt, hey, das könntest du auch noch machen, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach relativ groß, dass ich denke, ja,
los geht's.
Okay. Und relativ gründlich vergesse, was ich eigentlich gerade machen wollte. Und das verbunden mit einem Business, was halt eben darauf ausgerichtet ist, dich sozusagen ständig in der Aktivität zu halten. Also niemand im Pop-Business möchte, dass du einmal kurz durchatmest und überlegst, wie du dein Leben gestalten möchtest. Das ganze Business ist darauf ausgerichtet, dass du in so einer Business-Schleife bleibst, ne? Dass du keine Minute Pause machst, immer sichtbar, immer hörbar bist. Und das hat sehr ungünstig in diese Veranlagung von mir gespielt, ne? Und in so eine übergroße Gefallsucht auch, ne? Also Gefälligkeit, Freundlichkeit, pathologische Freundlichkeit.
Typisches ADHS-Symptom,
ja,
auch, ne?
Auch ein
die Harmoniebedürfnis, gemocht werden,
ja,
wollen.
Ja, weil man eben auch sein ganzes Leben so viel auf die Fresse gekriegt hat, für Anecken und so, dann wird man ja oft so hypergeschmeidig. Und dieser Kontrast, weißt du, zwischen meinen Inhalten und meinem eigenen Leben, der hat mich wirklich erschüttert in dem Moment, ne? Dass ich dachte, okay, toll, bin hier irgendwie eigentlich die Verweigerungspäpstin und stehe gerade knietief irgendwie im zweiten Burnout, habe meine Gesundheit ruiniert, habe meine Stimme verloren, habe eine Hirnhautentzündung bekommen, war richtig schwer krank, so, ne? Und dann denkt man, ich bin die, die irgendwie nur von Nichtsnutzigkeit und Hängematte singt.
So ein Quatsch. Ich schlag vor, ich finde das ein viel zu wichtiges Thema, um das jetzt zu kurz zu besprechen. Lass uns gleich nochmal drauf eingehen. Lass uns aber, ich habe eben schon gehört, weiß nicht, ob man uns Podcast hören konnte, der Teekocher war fertig, der Wasserkocher war fertig und ich höre auch schon wieder wunderschöne Jazzmusik. Das ist bei uns immer das Zeichen. Wir gehen in unsere Teepause rein.
Oh, schön.
Lass uns nach der Teepause noch weiter drüber reden.
Grab your cup and saucer. It's time for tea.
So, wir haben uns einen Tee geholt. Ich danke dir für den Love-Tea, den du mir gemacht hast,
ja,
mit dieser schönen Rosentasse. Aber die wichtigere Frage lautet, aus welcher Tasse trinkst denn du deinen Tee?
Ich trinke aus meiner absoluten Lieblingstasse, die mein Mann mir geschenkt hat, in seiner unendlichen Einfühlsamkeit. Und zwar ist das eine Troy and Abed Tasse. Ich weiß nicht,
ja,
die Leute, die wissen, was es ist, die jauchzen in dem Moment.
Cool.
Also es steht drauf Troy and Abed in the morning. Und es ist drauf zu sehen, sind eben Troy and Abed aus der wunderbaren Serie
Community.
Und ich habe die sehr, sehr, sehr geliebt. Und sowieso finde ich, Tassen sind das einzige Merch, was die Welt braucht. Und ich möchte, ich besitze auch quasi auf einem sehr engen zweiten Platz zwei Tassen von mit Nandor drauf von What We Do in the Shadows. I'm a wizard, steht da drauf. Die mag ich auch sehr gern. Aber diese hier ist mit Abstand. Das ist so eine, wo ich wirklich traurig wäre, wenn sie runterfällt und so.
Auch so schön groß. Also ja, da passt richtig was rein.
Ja.
Sehr, sehr gut. Und da sind einfach, das muss man, wir machen ja noch kein Fernsehen hier.
Ja.
Da sind einfach Troy und Abed auch so kleine Passfotos schlecht ausgeschnitten drauf. Ja. Und dann ist da so, was ist das, eine Sonne und dann steht Troy and Abed in the morning. Das war ja das Logo, glaube ich, von ihrer.
Von ihrer Sendung, von ihrer College quasi Morgensendung.
Genau, so eine Nachrichten, was für eine Morgensendung, genau.
Stimmt. Ja, die haben einfach so Zeug gelabert.
Donde ist da? La Bibliotheca. Sehr, sehr cool. Wenn wir jetzt in der Tea Time sind, dann dürfen wir einen harten Themenbreak machen
ja.
und müssen nicht immer nur bei der Thematik bleiben. Ich habe gelesen, dass du ich habe so ein bisschen in deine Autobiografie oder nicht Autobiografie, aber ich habe in dein Buch reingeschaut und habe gelesen, dass du mit einer lesbischen Mama aufgewachsen bist.
Ja.
Und erstmal die Frage, wie war das für dich?
Also, ich habe gerade angefangen, also ich habe mein letztes Buch erstmal auf Patreon geschrieben, sozusagen für meine Patrons, und das mache ich jetzt wieder. Und das neue Thema, was ich jetzt gerade anfange, ist genau das.
Ah, okay.
Also genau meine Kindheit, mir genauer anzugucken und darüber zu schreiben. So, das heißt, es ist ganz frisch. Also ich bin 46, natürlich ist meine Kindheit nicht ganz frisch als Thema. Aber so, dass ich dann nochmal so tief reingehe. Und kurz gesagt würde ich sagen, das war ganz toll. In der Hinsicht, dass es mir sozusagen das Thema Toleranz und irgendwie Offenheit, ne, für verschiedene Lebensentwürfe, für verschiedene Wünsche, Träume, alles so. Ich bin sehr, sehr weit offen immer gewesen für alles, ne, also so. Und ich glaube, das ist tatsächlich wirklich in dem Fall mit der Muttermilch quasi mir verabreicht worden, weil das für mich eine ganz große Selbstverständlichkeit hat. Ne, dass zum Beispiel, sagen wir mal, ein unglückliches Heteropärchen nicht besser geeignet ist, Kinder aufzuziehen als eine alleinerziehende lesbische Mutter. Also das war mir immer völlig selbstverständlich. Und auf der anderen Seite, ich meine, das waren die 80er, dann die 90er, war es schon auch auf eine Art und Weise herausfordernd, die mich ganz bestimmt geprägt hat. Ne? Also, weil, was noch dazu kam, ist, ich bin eben in Berlin geboren, die ersten 6 Jahre in Berlin gewesen, in so WG-mäßigen Kontexten, weißt du, alles so, nicht Kommune, aber schon so ein bisschen. Und es war, also in Berlin ist das nicht aufgefallen. Ne? Das war irgendwie 76 bis 82, freie Liebe noch, was weiß ich, so, ne? Also da sind wir nicht größer angeeckt. Und dann sind wir nach Freiburg im Breisgau gezogen. Ja, und dieser Kulturschock sozusagen, verbunden mit der Tatsache, dass ich da überhaupt in einem Alter, wo Kinder, glaube ich, überhaupt erst checken, dass sie irgendwer sind, also überhaupt erst so ein Gefühl für, ne, sich in der Welt entwickeln, ich sofort mitgekriegt habe, wir sind irgendwie anders, ich bin irgendwie anders. Dann wahrscheinlich eben auch, also nicht wahrscheinlich, sondern weiß ich inzwischen glasklar, dazu noch eine ordentliche Portion ADHS, also unaufmerksames ADHS, also unangenehm auffallen, ne, in der Klasse durch Abwesenheit oder so. Das war auf jeden Fall, sagen wir mal, eine Anpassungsleistung oder eine Anpassungsanforderung, die mich für mein Leben geprägt hat und die, wo ich jetzt gut dran tue, jetzt noch gut dran tue, mir das genauer anzugucken, weil ich eben gelernt habe, so eine Art Mimikrie zu betreiben. Und ich glaube auch, ich musste früh eben, also alles, was an mir komisch war, wurde natürlich auf meine Mutter bezogen und auf unseren, in Anführungsstrichen, Lebensstil.
Ja.
Ne? Das heißt, wenn ich viel krank war, was ich war, dann war das klar, dass das bei den häuslichen Verhältnissen kein Wunder ist. Wenn ich unaufmerksam war oder komisch war oder zu viel geträumt habe. Ne? Und ich habe das ganz früh gelernt, dass ich sozusagen gerade stehe für mich und meine Mutter. Das hat mich ultra loyal gemacht. Ist auch gut, ne? Loyal und ja, aber eben auch sehr geschmeidig.
Vielleicht nochmal ganz kurz für die Menschen, die dich jetzt nicht so gut kennen und die Geschichte nicht kennen. Wie war es denn jetzt genau? Also das heißt, war das am Anfang, war deine Mutter mit deinem Vater zusammen?
Genau, also meine Eltern waren zusammen, die waren sogar, was ungewöhnlich war, für die Zeit verheiratet. Hauptsächlich fürs Referendariat meiner Mutter. Und die waren auch Jugendfreunde und die mochten sich auch sehr. Und das hatte für meine Mutter einfach eine Weile lang gebraucht, zu merken, dass das mit dem Mögen nicht reicht, ne? So. Und dann haben die sich getrennt, da war ich 1,5 oder so, 2. Da waren die aber schon 8 Jahre zusammen gewesen oder so, ne? Sie waren richtig ein Paar. Und meine Mutter hat das dann eben mit Anfang, Mitte 20 irgendwann gemerkt, dass sie eben Frauen liebt, hatte dann Freundinnen, mit denen wir aber nie zusammengelebt haben. Also ich kannte die immer, ne, die kamen in meinem Leben vor, aber wir waren im Prinzip zu zweit, meine Mutter und ich. Und sind dann eben nach Freiburg gezogen und da ging das dann los. Also gleichzeitig mit meiner Einschulung kam dann mal ein Bild von deiner Familie. Mhm. Was macht dein Vater?
So, was hat dein Vater gemacht?
Mein Vater war zu der Zeit noch irgendwie Psychologiestudent und hat Schafe gezüchtet auf dem Land und war Taxifahrer und Deutsch für Ausländerlehrer. Und
ein Humanist durch und durch.
Ja, genau. Aber die haben sich gut verstanden und so. Ne? Es war immer sehr freundschaftlich alles und gut ist quasi gut geregelt gewesen.
Ja, das heißt, du hattest auch Kontakt zu deinem Papa.
Ja. Mhm.
Und dann bist du mit deiner Mama aus diesen beruflichen Gründen noch, seid ihr nach Freiburg gezogen?
Meine Mutter kommt aus der Ecke.
Ach so.
Und es war mehr so eine, das haben wir zu der Zeit alle gemacht, in meiner Klasse in Freiburg waren 5 Berliner Kinder. Mhm. Das war so ein Exodus.
Ja, du hast es eigentlich, ich hatte noch eine Anschlussfrage, aber die hast du eigentlich auch schon so ein bisschen beantwortet, weil du hast jetzt ja gesagt, das hat dich eben auch sehr sensibilisiert. Das hat natürlich, du hast das ja auch mitbekommen, das ging nicht spurlos an dir vorbei, dass auch du die Kritik gespürt hast, dass du auch diese,
Die Verantwortung vor allem, ne, weil mir völlig klar war, dass es da nichts zu kritisieren gibt. Mhm. So, das war mir als Kind schon sehr klar. Aber quasi beweisen zu müssen, also ich habe, glaube ich, mein ganzes Leben so ein Ding von, ich bin topfit, ich will spazieren gehen, gehabt, so, ne? dass ich, ne, wenn man jetzt überlegt, dass ich dann in Burnouts gerutscht bin und so, hat das natürlich auch was damit zu tun, dass ich schon viel damit beschäftigt war, der Welt zu beweisen, wie belastbar und bodenständig und generell lebenstüchtig ich so bin.
Ne? Da sind wir jetzt eigentlich wieder voll im Thema. Dann lass uns aus der Teepause rausgehen. Den Tee können wir ja einfach trotzdem weiter trinken. Mhm. Ich habe nämlich dazu anschließend eine Frage aus der Community. Bei uns ist es so im Podcast, wir fragen vorher immer, wir sagen immer, Judith Holofernes kommt. Cool. Judith Holofernes kommt von den Sportfreunden Stiller.
Genau.
Ganz kurz vielleicht noch, wo wir noch in der Tea Time waren oder sind, noch ganz kurz erzählen, ein großer Fauxpas. Oh, ich habe es Judith eben gestanden. Ja. Wir haben festgestellt, in unserem neuen Printmagazin, wir wollten noch eine Werbung für den Podcast reinmachen und wollten uns stolz präsentieren und zeigen, dass wir eben, dass Moritz Neumeier gerade im Podcast war und dass du eben als nächstes kommst. Und irgendwie haben wir in der Nacht- und Nebelaktion, bevor wir das an die Druckerei gegeben haben, hat keiner mehr da drauf geschaut und irgendwie hat sich da ein Riesenfehler eingeschlichen. Und zwar haben wir gesagt, Judith Holofernes von den Sportfreunden Stiller kommt. Es tut mir sehr, sehr leid, Judith.
Ich finde es großartig. Also erstens sind wir mit denen natürlich schon total lange befreundet, ne, weil wir ja gleichzeitig auf allen Festivals waren und so. Und gleichzeitig finde ich es so lustig, weil die Sporties halt so eine 1A-Jungsband sind irgendwie auch.
Die kommen bald bei dir in Podcast?
Die kommen bald in meinen Podcast.
Oh, wie schön. Sehr cool. Ja, ich wusste gar nicht, dass ihr so gut befreundet seid.
Also wir, auf die Ferne, sie sind halt weit weg, ne? Aber wir haben uns einfach immer viel gesehen und viel. Ich habe gerade alte Fotos durchgeguckt. Wir haben viel gerauft, offensichtlich. Es gibt viele Rauffotos.
Echt?
Von Wir sind Helden versus Sportfreunde Stiller.
Ich denke auch schon wieder so ein neues Album. So Rangeln und Raufen oder irgendwie sowas.
Genau.
Dann noch so ein bisschen Kapitalismuskritik. Zack.
Zack.
Zack. So, jetzt aber, wir waren aus der Teepause raus. Ich wollte gerade eine Anschlussfrage, dass wir müssen ja hier, wir müssen ja hier den Faden beibehalten. So, wir haben aus der Community, das wollte ich erzählen. Wir haben immer Fragen aus der Community, haben gesagt, Judith Holofernes kommt in den Podcast. Und dann hat Elena aus Görlitz Folgendes gesagt. Das passt zu dem, was du eben gesagt hast, thematisch.
Mhm.
Ich bin selber stolze Mama, arbeite Halbzeit und engagiere mich ehrenamtlich.
Ja.
Wenn mich jemand dafür lobt, dass ich das alles unter einen Hut bekomme, freue ich mich über das Kompliment. Warum siehst du das kritisch, Judith?
Ich weiß, glaube ich, worauf sie sich bezieht. Ich habe in meinem Buch quasi ein ganzes Kapitel darüber und das heißt schmallippiger Spagat mit Slashs Zylinder.
Okay.
Und da schreibe ich halt irgendwie, weiß nicht, irgendwas mit mein Hut ist eine Maßanfertigung, außerdem ist er winzig klein und es passt eigentlich überhaupt nichts darunter, ein winzig kleiner Slash-Zylinder und dass der halt ziemlich albern aussieht bei mir auch. Und ich finde, das ist ein zweischneidiges Schwert einfach. Ne? Natürlich ist es schön, dafür gelobt zu werden, wie vieles man hinkriegt. Aber ich kann nur sagen, it's all fun and games until it's not. Aus meiner Erfahrung. Aber ich meine, Leute haben auch unterschiedlich viel Energie. So, ne, habe ich auch lange gebraucht, um das einzusehen. Es gibt auch Leute, die das gut hinkriegen können, ohne solche Verluste einzufahren. Na, wie ich das, also ohne so viel federn zu lassen. Aber ich glaube, als Bild, ich finde es einfach als Bild problematisch, ne, diese Supermutter, die alles hinkriegt und habe viel dagegen angekämpft, so verbucht zu werden gegen meinen Willen. Also eine Zeit lang hatte ich das Gefühl, dass ich überall quasi weiße Fahnen schwenke und sage, ich bin total kaputt und alle so, toll, wie rosig du aussiehst, wie machst du das nur? Und ich so, nein. So, ne, das war einfach offensichtlich schwer vermittelbar. Und ich hatte das Gefühl, irgendwie will das auch keiner hören, dass ich das nicht toll hinkriege und dass es mir nicht toll dabei geht. Insofern habe ich das Gefühl, sagen wir mal, für die Gesellschaft ist es eigentlich eher nützlich, Mütter zu zeigen, Mutter zu sein, die sagt, weiß ich nicht, wir grüßen uns an der Straßenecke wie Veteraninnen. Das ist einfach, das muss man einfach anerkennen, es ist wahnsinnig schwer. Bei mir kommt natürlich jetzt, wo ich weiß, dass ich ADHS habe, kommt noch eine Schwierigkeit dazu. Dazu ein Beruf, der definitiv wirklich nicht darauf ausgelegt ist. Ich meine, ich habe versucht, mir eine Halbtagsstelle Popstar zu erfinden. Es hat nicht geklappt. Es ist nicht dafür ausgelegt. Das Business möchte das nicht. Der Beruf funktioniert so irgendwie nicht.
450-Euro Job, Minijob, ja. Popstar.
Aber ich finde das, also ich möchte das niemandem absprechen. Ich finde das ganz toll, wenn man es hinkriegt. Und oft hat das bestimmt damit zu tun, wenn man es wirklich gut hinkriegt, dass man zum Beispiel sich besser abgrenzen kann, als ich das kann, und bessere Grenzen setzen.
Ja, aber es ist ja auch eine unmögliche Erwartung an dich. Du sollst auf der einen Seite irgendwie als Feministin und als Frau alles können, was Männer können, und sollst super leistungsfähig sein und auf der anderen, ne, und dann nebenbei auch noch Mutter, und auf der anderen Seite sollst du bitte auch verletzlich sein und Mutter sein und dich um Kinder kümmern und irgendwie.
Und toll aussehen die ganze Zeit auch noch, ne, also kommen ja jetzt in meinem Beruf dann auch noch spezielle Ebenen dazu, dass man dann im Fernsehen immer aussehen soll, als hätten sie dir das Kind aus der Nase gezogen, so, ne, also. Krass. Operativ entfernt. Also das war für mich einfach eine Überbelastung und ich habe das Gefühl, dass man damit Leuten einen Gefallen tun kann, wenn man das benennt.
Ja, dann sind wir ja jetzt eigentlich doch wieder genau bei dem Burnout-Thema. Dann lass uns doch nochmal in die Tiefe darüber gehen. Was hat dir denn geholfen, das zu ändern, für dich mehr Kraft zu schöpfen? Mhm. Was kannst du vielleicht auch anderen Menschen ein Stück weit raten?
Also erstmal vielleicht das Thema, also das Wort nochmal relativieren, weil Burnout so unspezifisch ist, ne? Und wiederum mein Mann einen richtigen, waschechten Burnout hatte. Ich würde sagen, ich hatte eine Erschöpfungsdepression und eine generalisierte Angststörung. So, über Jahre. Und was ist, es gibt ja jetzt so ein neues Wort, was mir sehr einleuchtet. Das habe ich erst vor Monaten das erste Mal gehört. Burn-on, ne? Also wenn du quasi nicht voll in den Burnout rutschst, so dass du wirklich flachgelegt bist und gar nichts mehr geht, sondern jahrelang in diesem roten Bereich vor dich hinkreist, bevor es sozusagen so spektakulär schief geht, dass es jemand merkt. Und ich glaube, das war für mich sozusagen die treffendere Umschreibung, dass das auch eben wegen all dieser Anpassungsskills, die ich gelernt habe, bis zum Schluss kaum jemand gemerkt hat, ne? Also vielleicht die Leute, die ganz nah an mir dran waren. Ne? Mein Mann hat dann irgendwann gesagt, du bist wie so ein Zombie, ich krieg dich überhaupt nicht mehr zu fassen. So, ne? Wenn er seine Hand auf meine Schulter gelegt hat, habe ich die so weggeschoben, weil ich das Gefühl hatte, wenn mich jemand anfasst, dann zerfalle ich in meine Einzelteile. So, ne? Ich war einfach total erschöpft.
Beschreib das mal, wie war dann so ein Tag für dich? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, ich glaube, das, was daran am schwierigsten zu vermitteln ist, oder in meinem Fall, war, ich war ja zu der Zeit noch auf Tour mit den Helden. Also bei der ersten Runde. Bei der zweiten habe ich einfach eine Hirnhautentzündung gekriegt und konnte meinen Kopf 3 Monate lang nicht mehr erheben. Das war zu meinem zweiten Soloalbum, genau. Aber so der erste sozusagen Kollaps war am Ende der Zeit mit Wir sind Helden. Und da haben wir noch Konzerte gespielt. Da hatten wir absurderweise ein sehr schönes Album veröffentlicht, Bring mich nach Hause, wo es schon die ganze Zeit um meine Erschöpfung ging. Die Single hieß Bring mich nach Hause. Und alle haben mich nur noch besorgt angeguckt. Und ich mochte dieses Album aber sehr und hatte dadurch noch mal so einen neuen Schwung und bin noch mal relativ schwungvoll in diese Phase. Und habe dann ganz schnell gemerkt, dass es nicht geht. Also wir sind dann auf Tour gegangen, wir haben dieses Album promotet und dann habe ich gemerkt, Überraschung, die über die ganze Überforderung und Erschöpfung, über die ich da gesungen habe, die ist irgendwie komischerweise nicht magisch verschwunden, so, sondern ich wache eben morgens auf und habe das Gefühl, eine Bleidecke auf mir zu haben, das Gefühl, es macht keinen Unterschied mehr, ob ich schlafe oder nicht. Das ist ein ganz großes Warnzeichen, weil ich über Jahre so wenig geschlafen habe, weil ich ja Stillbabys hatte. Und wir um 11 Uhr auf Festivalbühnen standen, dass ich teilweise dann das Gefühl hatte, es ist eigentlich egal, ob ich schlafen gehe oder nicht. Ich komme aus diesem flirrigen, weißt du, so Zitteraal-Gefühl, in meinem Kopf komme ich nicht mehr raus. Dass ich gedacht habe, ich bin sehr ansprechbar, wenn mir jetzt jemand die richtigen Drogen gibt. Ich war nie ansprechbar für Drogen, nie. Das war immer nicht mein Ding gewesen. Und ich dann dachte, okay, wenn jetzt jemand kommt und mir irgendwas verspricht, dass es mir zwischendurch mal wieder besser geht, dann bin ich für alles offen, vielen Dank. Und das war, Gott sei Dank, hatte ich einen stark genug Selbstschutzimpuls, dass ich das dann ernst genommen habe und dann die Reißleine gezogen habe.
Heftig. Und wie ist dir das dann gelungen, die Reißleine zu ziehen?
Naja, im Prinzip haben wir dann die Band nicht aufgelöst, ne? Wir haben uns ja irgendwie nicht aufgelöst, obwohl es, glaube ich, für mich besser gewesen wäre, einfach einen klaren Schnitt zu machen, ne? Das war dem Umfeld lieber und so. Und das war ein bisschen so eine unklare Situation, obwohl ich wahnsinnig an der Band gehangen hatte, ne? Also zu dem Zeitpunkt hatte ich schon 5 Jahre an dieser Band festgehalten, wo es für mich nicht mehr wirklich gesund war. Es war sehr schön. Also wir hatten auch immer noch viel Spaß teilweise, aber in dem Moment hätte ich sie dann, glaube ich, relativ gründlich loslassen können, weil ich wirklich, wirklich meine Arbeit sozusagen gemacht hatte. Und ja, dann haben wir, dann habe ich eigentlich den anderen gesagt, dass ich keine Vision mehr dafür habe, wie ich das irgendwie weitermachen kann.
Jetzt haben wir ja tatsächlich in der Community auch, das ist jetzt vielleicht ein bisschen unsensibel quasi, das zu fragen, jetzt, weil ich jetzt schon weiß, warum habt ihr euch sozusagen getrennt, was sind die Hintergründe, aber ich wurde oft gefragt, gibt's irgendwann nochmal eine Reunion oder gibt's nochmal Auftritte mit Denkmal oder so, ganz besonders wurde gefragt, gibt's irgendwelche Pläne von dir jetzt heute Stand, wo es dir vielleicht wieder besser geht, wo du sagst, ich habe ganz viel über mich gelernt, ich teile mir meine Zeit anders an, wo du denkst, so, es könnte nochmal so punktuelle kleine, wie nennt man das denn? Leckerlis? Nein, das ist ein blödes Wort.
Also was wir jetzt machen, was, glaube ich, vielleicht Fanherzen entzücken könnte, wir haben tatsächlich gesehen, dass unsere Internetpräsenz sowas von unter aller Sau ist, weil wir uns ja damals irgendwie so ein bisschen davon gestohlen haben. Es gibt keine richtige Website, keine Ahnung. Das alles werden wir dieses Jahr irgendwie aufräumen, weil nämlich 20 Jahre Reklamation dieses Jahr 20 anstehen. Jahre. So. Und das heißt, wir werden irgendwie einen schönen Insta-Kanal. Also wir werden zumindest den Nostalgie-Aspekt mal etwas verarzten.
Sorry, dass ich gerade abdrifte. Ich habe gerade mir klar, wie jung ich war. Irgendwie, ja. Das ist ja heftig. Ist das schon 20 Jahre her? Ja,
2002.
Wahnsinn. Genau. Krass, wie die Zeit verfliegt. Genau. Mensch, okay.
Genau. Und das heißt, so sagen wir mal, für Fanherzen, die das Gefühl haben, sie kriegen zu wenig zu uns, das reparieren wir jetzt endlich mal. So. Aber was Neues machen werden wir nicht, sondern uns sozusagen um die alten Sachen kümmern. Und ich weiß nicht, ich habe in dem Buch auch sehr ausführlich darüber geschrieben, wie das ist, wenn man so viel darauf angesprochen wird.
Nein,
das ist ja eine Gelegenheit, das mal zu benennen. Ich finde das total wichtig, weil man traut sich dann immer nicht zu sagen, das ist schwierig für mich. Weil ich immer denke, dass sie verstehen die Leute falsch, irgendwie man ist dann beleidigt. Und ich liebe diese Band sehr und ich habe überhaupt kein Bedürfnis, mich von dieser Band abzugrenzen. So, ne? Ich bin total stolz, dass ich die Alte von Wir sind Helden bin. Aber
so alt bist du jetzt auch noch nicht.
Naja, das ist eher im Berliner Sinne dann vielleicht. Ach so, ja, also die Alte von Wir sind Helden. Dass ich die von Wir sind Helden bin, macht mich immer noch völlig ungebrochen stolz und werde da gerne drauf angesprochen und so. Aber natürlich ist es schwierig fürs Herz oder für die Seele, wenn man, egal was es ist, 12 Jahre nachdem was vorbei ist, immer wieder darauf angesprochen wird, ob man das nicht wieder, also nicht wieder das machen möchte, was man vor 10, 12, 20, 15 Jahren gemacht hat. Und ich denke dann immer, die Leute sollten einmal kurz durchatmen und überlegen, wie sich das anfühlen würde, wenn man ihnen zum Beispiel, wenn sie sich Fotos von ihrem Abiball angucken und irgendjemand würde dann sagen, oh, das, du warst so toll damals, willst du nicht wieder zur Schule gehen oder so, weißt du? Oder willst du nicht wieder mit dem Freund zusammen sein, mit dem du vor 10 Jahren, also einfach diese Rückwärtsgewandtheit, ne? Weil im Prinzip sind wir ja alle, egal wie toll wir diese Band fanden, da sie liegen ja 10 Jahre dazwischen. Weißt du, in denen wir andere Sachen gemacht haben und uns ganz anders entwickelt haben.
Ich glaube vielleicht, also ich verstehe absolut, was du sagst. Ich glaube aber auch ein Stück weit ist das ganz menschlich und ganz natürlich, dass man, und das glaube ich, also natürlich nicht in der intensiven und krassen Form, wie wenn man so bekannt ist, wie ihr wart oder seid. Aber ich glaube, das hat ein Stück weit, hat das ja jeder Mensch. Also, dass man sagt, damals habe ich was ganz besonders gut gekonnt oder damals sah ich toll aus oder damals, wenn ich denke bei mir zum Beispiel, ich bin halt in meinen 20ern unfassbar viel gereist und habe unglaublich spannendes Zeug erlebt und denke auch immer wieder, so jetzt langsam in meinen 30ern mache ich weniger, viel, viel weniger. Ich mache halt anderen Kram.
Genau.
Ich finde das aber manchmal, wenn man dann, am Anfang hat das Herz mir einfach geblutet.
Genau.
Aber mittlerweile bin ich eigentlich einfach nur stolz darauf, was ich gemacht habe und freue mich an den Erinnerungen und zehre sehr davon. Und wenn mich jemand drauf anspricht, dann ist es ganz häufig einfach so ein Schwelgen in Erinnerungen, aber ein positives.
Weißt du? Aber so ist das für mich auch. Also, dass ich denke, ja geil, das war ich auch. Weißt du? Und jetzt bin ich halt das hier. Und ich nehme das auch überhaupt nicht übel. Ich will es nur mal rausschicken, dass das sozusagen in der Summe, ne, wie so ein steter Tropfen, natürlich schwer fürs Selbstwertgefühl ist, ne, wenn du es, aber das hat auch aufgehört, weil ich da sehr explizit auch oft drüber spreche. Aber dass es tatsächlich schwer fürs Herz ist, wenn man, ja, man kriegt dann so das Gefühl, nicht zu genügen in dem, was man jetzt ist. Weißt du? Das ist ja, die Message ist ja ein bisschen, ist ja alles ganz nett, was du jetzt so machst. Aber kannst du nicht wieder das machen, was wir eigentlich alle ganz toll finden?
Nein, das möchte ich an der Stelle von unserer Community sagen, ist auf jeden Fall nicht so. Und deswegen, dann sag doch mal, was kommt denn jetzt als nächstes? Oder was ist denn das, woran du gerade arbeitest? Lass uns doch mal ganz bewusst Werbung machen und stolz sein auf das Neue.
Also, noch bin ich ein bisschen mit dem Buch beschäftigt, was im Herbst rausgekommen ist. Das heißt, die Träume anderer Leute, bezeichnenderweise. Und das hat noch so Ausläufer, ne, dass ich da ab und zu noch ein Interview mache und so, aber es ist eigentlich nicht mehr so viel. Dann bin ich ja eigentlich jetzt auf Patreon. Und mein Hauptfokus ist diese Community. Also ich habe eigentlich quasi der Haupthangout, wo man mit mir jetzt so rumhängen kann, ist Patreon. Und da möchte ich jetzt anfangen, das nächste Buch zu schreiben, weil ich das beim letzten Buch so gemacht habe. Also das letzte Buch konnten die Patrons quasi, ne, Stück für Stück einfach so mitlesen. Es war wie so ein Fortsetzungsroman. Und das wird beim neuen Buch, glaube ich, ein bisschen anders. Das weiß ich noch nicht. Aber im Prinzip fange ich wieder an zu schreiben. Und der Schwerpunkt ist jetzt tatsächlich im Moment gerade auf dem Schreiben. Also ich hoffe, dass ich irgendwann wieder Musik mache, aber meine Stimme ist halt auch noch kaputt. Insofern.
Das wünschen wir dir natürlich, dass die Stimme bald wieder fit ist.
Ja, die Leute, die mich auf Patreon unterstützen quasi auch enorm aufwendige Stimmtherapie. Ist tatsächlich so, dass ich einfach viel damit beschäftigt bin.
Machst du denn Fortschritte?
Ja, schon. Also ich konnte vor Monaten noch auch nicht besonders steady sprechen. Vor allem nicht in so öffentlichen Kontexten, weil es tatsächlich was mit dem Nervensystem zu tun hat. Und das wird viel besser. Und in so manchen Tonlagen kann ich jetzt manchmal wieder ein bisschen singen. Aber das werden die Patrons, weil du gesagt hast, ich soll schamlos Werbung machen. Also sobald ich wieder singen kann, tue ich es auf Patreon.
Ja, wunderbar, perfekt. Erstmal halt das werden die Ersten sein, die es dann mitbekommen.
Das sind die Ersten, die alles mitkriegen. Genau.
Eine gute Freundin von mir hat tatsächlich ein ähnliches Problem gehabt mit ihrer Stimme und der hat diese Stimmtherapie wahnsinnig viel gebracht.
Toll.
Deswegen wünsche ich dir dasselbe.
Ja.
Aber so oder so, ich meine, spannend, du arbeitest also jetzt an dem Buch, am Schreiben, du hast auch Gedichte veröffentlicht. Ne?
Ja, die sind leider vergriffen. Da warte ich gerade auf ein neues Zuhause.
Ist doch ein Marketing-Gag jetzt hier.
Ja, voll. Nee, wirklich nicht. Ich habe ein sehr albernes, aber sehr, sehr schönes Buch finde ich, also schön, weil meine Freundin Vanessa Carré das illustriert hat, eine Künstlerin, mit Tiergedichten gemacht, also für Erwachsene. Jetzt klingt, die Leute denken immer, das ist ein Kinderbuch und dann erröten sie manchmal ein bisschen, wenn sie es ihren Kindern vorlesen.
Oh, okay.
Aber es ist also ein Buch mit albernen Tiergedichten.
Das sind doch die besten Dinge, so wie, ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, aber SpongeBob oder so, also Sachen, ja, die eigentlich gar nicht wirklich für Kinder sind, aber auch mit Kindern funktionieren.
Genau. Okay. Ja, und das Buch heißt, dieses Buch hieß, die Träume, hieß, du bellst vor dem falschen Baum.
Aber du bellst vor den falschen Baum.
Ja. Aber es gibt's leider.
Ich lieb's. Klingt auch schon wieder wie so ein, na, ich soll ja nicht mehr sagen, ein Heldensong. Aber ja, okay. Ja.
Nein, du darfst sagen, dass es klingt wie Heldensongs. Also ich bin ja auch noch, bist, ich bin das ja alle auch ja, noch. Also
absolut.
Überhaupt kein Problem mit.
Wir müssen leider, ist ja schade, schon zum Schluss kommen. Ich würde am liebsten wirklich mit dir hier Stunden sitzen. Wenn du dir, so pass auf, so pass mir, was ich jetzt für eine smoothe Überleitung hier mache. Ja. Wenn du dir eine Good News herbeizaubern dürftest, die morgen wirklich wahr würde, welche wäre das?
Oh Gott, das ist aber eine krasse. Und ganz kurz, was macht das ADHS-Gehirn dann? Macht 20.000 Tabs auf.
Ich wollte es gerade sagen.
In meinem Gehirn
ich,
so, was? Oh Gott.
Ich hasse es auch selber, wenn mir solche Fragen gestellt werden. Vielleicht sollte ich aufhören, Leuten diese Fragen zu stellen.
Nee, aber ich finde die eigentlich so natürlich toll. Man muss sie einfach so beantworten, was jetzt gerade die Priorität wäre. Ist ein bisschen ein großer Wunsch. Aber ich würde mir wünschen, dass man mindestens in Berlin jetzt gerade, weil ich hier halt wohne, alles umgesetzt wird, was man über Stadtplanung und Bauen, Wohnen, Begrünen und so weiter weiß, umgesetzt würde. Also alles, was man weiß, was gegen den Klimawandel helfen würde und aber auch für das Lebensgefühl und Wohlgefühl der Menschen wichtig wäre. Man weiß da schon so viel, es gibt so viele Hebel. Und das zu sehen, inklusive Deutsche Wohnen enteignen, jetzt habe ich es gesagt.
Jetzt hast du es hier gesagt.
Wenn das alles umgesetzt würde, morgen.
Aber da kann ich vielleicht eine Good News direkt anknüpfen. Ich arbeite nämlich gerade mit der Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen von Dr. Engel von Hirschhausen. Und da machen wir gerade auch ein Projekt, ich weiß gar nicht, was ich verraten darf, deswegen mache ich es sehr oberflächlich. Aber auf jeden Fall haben wir gerade relativ viele Good News zu Berlin und zu Biodiversität.
Oh, die kannst du mir gleich noch kurz.
Genau, die werde ich dir gerne gleich noch. Super. Können wir eigentlich auch dann müssen wir eigentlich auch im Good News Magazin dann bringen und dann vielleicht auch noch irgendwie hier in den Shownotes liefern. Judith,
toll.
Es hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht.
Total.
Es war wirklich ein sehr, sehr schönes Gespräch. Vielleicht ende ich doch noch mit einer letzten Frage, um das Ganze so ein bisschen wieder auf die Ebene zu holen, weil wir ja doch recht viel gesprochen haben darüber, dass du ja doch letztendlich deine Aufmerksamkeit nutzt, um auch Themen anzusprechen, um auch über tabuisierte Themen zu reden.
Ja.
Stigmatisierung, Angst. Guck mal, du hast hier im Podcast ganz offen geredet über ADHS, über Ängste, über Burnout. Vielleicht ich mach, das soll man eigentlich nicht erzählen, ich mach trotzdem zwei Fragen in einer. Frage Nummer eins, woher nimmst du die Kraft, da in der Öffentlichkeit drüber zu sprechen? Anknüpfend daran, gibt's Tipps von dir für vielleicht vor allem andere, sag jetzt mal Klammer auf junge, Klammer zu Frauen, die in einer ähnlichen Situation sind?
Also der Tipp an die jüngeren Frauen wäre der einzige, den ich sozusagen mir rückwirkend geben würde, wäre viel sanfter mit sich zu sein. Und immer noch einmal sanfter, als man denkt. Und immer noch einmal sanfter, als man denkt, dass die Welt einem durchgehen lässt. Tatsächlich. Und was war der erste Teil?
Woher nimmst du die Kraft?
Wo ich die Kraft hernehme. Also erstens, meine Kraft ist auch teilweise zu Ende gegangen. Ich nehme die Kraft noch zu wenig aus Freundschaften. Das habe ich, also ich habe sehr gute Freundschaften, aber habe mir vorgenommen, die stärker zu pflegen, weil mir das sehr einleuchtet, dass das ja teilweise noch wichtiger als Sport und was weiß ich, was inzwischen eingeschätzt wird, nicht wahr? Also Freundschaften pflegen und Psychotherapie definitiv. Körperarbeit in meinem Fall wahnsinnig wichtig. Also als jemand, der gelernt hat, seinen eigenen Körper-Cues zu misstrauen, was auch mit dem ADHS zu tun hat, aber auch mit Mädchen sein und mit allen möglichen Sachen. So, ne? Also seine zu lernen, seinem eigenen Körper wieder zuzuhören und dem dann sogar die Autorität zu geben, dass man vielleicht manchmal sogar macht, was er sagt.
Boah, ich habe fast Gänsehaut. Das war jetzt schon fast ASMR zum Schluss. Also, folgt Judiths Aufruf. Seid sanft zu euch selbst. Ich versuche auch auf dich zu hören. Versuche sanft zu mir zu sein. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Danke an euch, liebe Community, dass ihr wieder reingeschaltet habt, dass ihr zuhört. Wenn euch das Ganze gefällt, dann seid so lieb, teilt diesen Podcast, bewertet ihn gerne auch, abonniert ihn, und wenn euch das Good News Magazin gefällt, dann lasst uns gerne auch ein Abo da. Ganz, ganz wichtig, wir arbeiten ja immer noch mit vielen, vielen Ehrenamtlichen hauptsächlich zusammen und möchten uns ein bisschen professionalisieren. Deswegen, genau, auch und Werbung fürs Printmagazin habe ich schon gemacht. Also, an all das denken und die ganzen Links, was Judith jetzt in Zukunft macht, die packen wir alle in die Shownotes, damit ihr auch hier vielleicht ein Patreon werden könnt.
Ja, und genau, unterstützt dieses wunderschöne Magazin, es lohnt sich. Ist gut fürs Herz.
Vielen Dank für die Werbung. Ah, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.